Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 4. Mai. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die Konjunktur und die Zinsen in den USA und Europa. Geht es konjunkturell abwärts, da die Notenbanken auf die geldpolitische Bremse treten, oder geht es eher aufwärts, weil Europa den Winter gut überstanden hat? Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, beginnen wir auf der anderen Seite des Atlantiks. Vor einer Woche haben die USA ihre Wachstumszahlen für die ersten drei Monate dieses Jahres veröffentlicht. Mit einem Zuwachs von 0,3% gegenüber dem Vorquartal blieb das Ergebnis etwas hinter den Markterwartungen zurück. Wie ordnest du dies ein? War es schwächer als gedacht?
Nein, Klaus, es war in etwa so, wie wir erwartet hatten. Die US-Wirtschaft verliert halt an Schwung. Die Notenbank tritt dort ja seit über einem Jahr relativ energisch auf die Zinsbremse und das zeigt etwas Wirkung. Aber man soll bei diesen Daten immer etwas vorsichtig sein. Sie werden häufig nachträglich noch geändert, revidiert. Ich würde es also nicht überinterpretieren, dass die Zahl unter den Markterwartungen lag. Alles in allem, das Bild ist intakt. Die US-Wirtschaft verlangsamt sich etwas.
Eine Folgefrage. Was waren die Wachstumstreiber in den USA und was hat die Konjunktur zurückgehalten?
Nun, etwas überraschend war es vor allen Dingen der private Verbrauch, der in den USA zugelegt hat. Die Verbraucher haben real, also nach Abzug der immer noch hohen Inflation, 0,9% mehr ausgegeben im ersten Vierteljahr als im letzten Vierteljahr des Vorjahres. Auch der staatliche Verbrauch ist gestiegen. Der Staat hat also mehr Geld ausgegeben. Die konjunkturellen Bremsen waren erneut der Wohnungsbau. Der ist in den USA weiterhin rückläufig, aber zum Beginn des Jahres 2023 weniger stark rückläufig als im Jahr davor. Da ist also beim Wohnungsbau offenbar der Boden in Sicht, allzu weit runter dürfte es nicht mehr gehen. Zudem gab es in den USA eine ausgeprägte Lagerkorrektur. Also viele Unternehmen haben Lager abgebaut, vor allen Dingen wohl Lager von Vorprodukten. Da die Lieferengpässe vorbei sind, haben sie nicht mehr so viel Sorgen wie vorher, dass sie nicht genügend Inputs, also Vorprodukte für die Produktion bekommen und haben deshalb ihre Bestände an solchen Vorprodukten abgebaut. Und das geht in die gesamtwirtschaftliche Rechnung ein als ein gewisser Abzug von der Nachfrage.
Seit dem vergangenen Sommer sagen du und dein Team ja voraus, dass die USA im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich in eine Bereinigungsrezession fallen werden. Was bedeutet das und bleibt ihr nach den Zahlen zum ersten Quartal dabei?
Ja, wir bleiben dabei. Unser Ausblick auf die US-Konjunktur hat sich nicht geändert. Wir dürfen in den USA jetzt im Frühling eine in etwa stagnierende Wirtschaft haben und dann im weiteren Jahresverlauf einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung. Vor allen Dingen nehmen wir an, dass die höheren Zinsen die privaten Verbraucher doch dazu führen, dass sie etwas zurückhaltender sind bei den Ausgaben als bisher. Und zudem dürften wir, wie üblich bei höheren Zinsen, sehen, dass die Unternehmen ihre Investitionen zeitweilig zurückfahren. Also eine leichte Rezession im weiteren Jahresverlauf, die dann aber vermutlich auch Ende des Jahres auslaufen dürfte.
Am vergangenen Wochenende musste in den USA erneut eine angeschlagene Regionalbank gerettet werden. Die First Republic Bank musste unter die Fittiche von JP Morgan flüchten, offenbar unter tätiger Mithilfe der Behörden. Wie beeinflussen diese Probleme im US-Bankensektor deinen Ausblick für die amerikanische Wirtschaft?
Nun, dass es in den USA als Folge dieser Bankenturbulenzen zu einer Art schleichender Kreditklemme kommt, das ist für uns ja nichts Neues. Das sehen wir ja schon seit etwa 5, 6 Wochen, diese Tendenz. Das ist also Teil unserer Prognosen. Noch haben wir in den USA keine Finanzkrise und wir glauben auch nicht, dass wir eine echte Finanzkrise bekommen. Der Staat greift ein. Angeschlagene Banken werden ordnungsgemäß abgewickelt bzw. unter das Dach einer stärkeren Bank verfrachtet, sodass alles in allem am Markt und vor allen Dingen in der Stimmung der Menschen keine großen Sorgen auftauchen, die länger anhalten und die das Ausgabenverhalten der Haushalte und der Unternehmen erheblich beeinträchtigen könnten. Also kein großer Vertrauensschock, aber wir denken halt schon, dass Banken, gerade Regionalbanken, die in den USA eine große Rolle spielen, dass die sich angesichts der aktuellen gelegentlichen Turbulenzen doch bei der Kreditvergabe zurückhaltend werden, also auf ihre Bilanz stärker achten werden als sonst und dass sich das eben bemerkbar macht in einer gewissen Verschärfung der Kreditbedingungen für Unternehmen und Haushalte. Das ist einer der Gründe, weshalb wir eben damit rechnen, dass die US-Konjunktur im weiteren Jahresverlauf doch eine leichte Rezession durchleben wird.
Interessant. Und was heißt das für die Zinspolitik der US-Notenbank?
Wahrscheinlich hat die US-Notenbank wohl den Zinsgipfel erreicht. Ohne diese schleichende Kreditklemme, von der wir gerade gesprochen haben, wäre sie wahrscheinlich weitergegangen, vielleicht auf 5,75% bei ihrem Leitzins. Aber jetzt sieht es so aus, als würde sie vermutlich bei 5,25 aufhören. Dann im Zuge der leichten Rezession dürfte in den USA die Arbeitslosigkeit etwas steigen. Und das dürfte dazu führen, dass der Inflationsdruck, der ja langsam rückläufig ist, auch in den USA, dass der Inflationsdruck in den kommenden Monaten weiter nachlässt und dass dann zum Jahresende die US-Notenbank sagen kann, nun, wir sind bei der Inflation zwar nicht ganz am Ziel von 2%, das auch sehr schwer zu erreichen sein dürfte, aber es geht immerhin in die richtige Richtung. Und dass dann, sagen wir etwa im Dezember, die US-Notenbank bereits beginnt, den Fuß wieder von der Zinsbremse zu nehmen, damit es halt im kommenden Jahr, dem Wahljahr 2024, keine besonders angespannte Lage am Arbeitsmarkt mit erheblich steigender Arbeitslosigkeit gibt. Also wir rechnen damit, dass die Zinsen in den USA jetzt ungefähr am Gipfel sind, dann ein gutes halbes Jahr auf dem Gipfel bleiben und dann ab Dezember wieder sinken auf wahrscheinlich dann etwa 3,5% Ende 2024.
Holger, du hast es schon angedeutet, aber ich möchte noch einmal konkret nachfragen. Wenn die Fed ihre Zinsen dann ab Dezember wieder senkt, bereitet sie damit den Boden für einen neuen Aufschwung im kommenden Jahr?
Eindeutig ja. Wir rechnen damit, dass die leichte Rezession in den USA eben zum Jahresende etwa ausläuft und dass wir im kommenden Jahr dann schrittweise zu einem normalen Wirtschaftswachstum in den USA zurückkehren. Die Zinspolitik trägt dazu bei. Zudem dürfte bis dahin die Korrektur im Wohnungsbau endgültig zu Ende sein, auch wenn es bei Commercial Real Estate vielleicht noch etwas länger dauern könnte, bis da ein neuer Aufschwung einsetzt. Zudem zum Jahresende dürfte die Inflation halt auch in den USA niedriger sein als jetzt, wahrscheinlich um die 3%. Und das heißt, dass den Menschen von ihrem Anstieg der Einkommen mehr an Kaufkraft verbleibt. Sie können sich wieder etwas mehr leisten und werden wahrscheinlich auch mehr ausgeben wollen, weil halt die Inflation den Einkommensgewinn nicht mehr weitgehend aufzehrt, wie das aktuell der Fall ist. Also all dies spricht dafür, dass dann nach der leichten Rezession im weiteren Verlauf des Jahres 2023 im kommenden Jahr ein neuer Aufschwung einsetzt.
Schauen wir nun auf Europa. Die befürchtete Winterrezession ist offenbar ausgeblieben, auch wenn der Zuwachs der Wirtschaftsleistung in den ersten drei Monaten des Jahres mit 0,1% gegenüber dem Vorquartal nicht gerade stark war. War das deines Erachtens eher ein gutes oder eher ein schwaches Ergebnis? Und was hat das Wachstum gebremst?
Das Ergebnis war wesentlich weniger schwach, als wir und viele andere das zum Jahresbeginn befürchtet hatten. Wir waren ja bereits Anfang des Jahres eher auf der Seite der vorsichtigen Optimisten und haben nur eine leichte Winterrezession vorausgesagt. Und jetzt ist die Winterrezession eben gar nicht eingetreten. Europa hat den Putin-Schock besser verkraftet als erwartet. Europa ist doch flexibler, als man manchmal denkt. Wir haben keinen Gasmangel bekommen. Wie schon mehrfach diskutiert, lag das zwar zum Teil am milden Winter, aber überwiegend zu etwa 3/4 daran, dass wir tatsächlich in Deutschland auch temperaturbereinigt etwa 15% weniger Gas verbraucht haben als in den Vorjahren. Auch in vielen anderen Ländern Europas sieht das in etwa ähnlich aus. Die Gaspreise sind im Laufe des Winters ja erheblich gesunken an den Märkten, auch wenn die Verbraucher das leider noch nicht spüren. Also alles in allem, wir haben den Putin-Schock relativ gut verkraftet. Dazu kam auch ein weiterer Effekt, der tatsächlich recht stark mit dem milden Winter zusammenhängt, nämlich dass es der Bauwirtschaft gemessen an der Wirtschaftsleistung, also an dem, was sie produziert hat, im Winter, zumindest im Januar und Februar, relativ gut ging. Was das Wachstum gebremst hat, ist eindeutig. Die privaten Verbraucher mussten natürlich deutlich mehr für Energie und Nahrungsmittel ausgeben als im Vorjahr, auch wenn die Lage bei gerade den Energiepreisen sich insgesamt wieder etwas entspannt. Und das heißt, dass der private Verbrauch, bereinigt um die Inflation, insgesamt im ersten Quartal des Jahres wieder etwas offenbar gesunken ist nach einem bereits ausgeprägten Rückgang Ende letzten Jahres.
Anders als die Eurozone insgesamt, die im letzten Quartal 2022 und im ersten Vierteljahr 2023 zumindest etwas zulegen konnte, ist Deutschland nur knapp an einer Winterrezession vorbeigeschrammt. Weshalb gehört Deutschland zu den Schlusslichtern in der Eurozone?
Klaus, Deutschland zahlt halt den Preis dafür, dass es sich so sehr von Russland abhängig gemacht hat. Der Putin-Schock hat uns deshalb etwas stärker getroffen als viele andere Länder in Europa. Dazu kommt, dass wir ja in gewissem Sinne immer noch in der Phase nach der Pandemie sind. Und allgemein ist in der Welt auch bei uns das Bedürfnis, jetzt wieder in Restaurants zu gehen, Dienstleistungen zu konsumieren, zu reisen, ausgeprägt. Und insgesamt spielen Dienstleistungen bei uns in der deutschen Konjunktur eine geringere Rolle als in vielen anderen Ländern. Also dieser nahezu weltweite Schwung rein in die Dienstleistungen kommt anderen Ländern etwas stärker zugute als uns in Deutschland. Auch deshalb hinkt das Wachstum bei uns derzeit hinter dem in vielen anderen Ländern etwas hinterher.
Damit gibst du mir ein Stichwort. Welche Länder liegen denn vorne?
Wenn wir auf die Eurozone schauen und absehen von den kleinen Volkswirtschaften der baltischen Staaten und vielleicht von Malta und Zypern, dann ist es eindeutig, Griechenland liegt vorne. Dort ist die Wirtschaftsleistung jetzt bereits etwa 6% höher, als sie es vor der Pandemie war. In Portugal sind wir bei einem Plus von etwa 4%, in Italien bei einem Zuwachs von 2,5%. Frankreich hat auch einen gewissen Zuwachs zu verzeichnen, während in Deutschland die Wirtschaftsleistung jetzt gerade wieder so hoch ist, wie sie es vor der Pandemie war. Also Südeuropa liegt vorne.
Griechenland, Portugal und Italien führen das Feld an. Das ist bemerkenswert. Blicken wir jetzt nach vorne. Alles in allem hat Europa den Winter also ganz gut überstanden. Die USA gleiten in eine Rezession ab, die Europäische Zentralbank strafft ihre Zinspolitik. Das verheißt nichts Gutes für die europäische Konjunktur, oder?
Naja, wir bekommen tatsächlich Gegenwind von der US-Konjunktur. Wir bekommen auch bei uns einen gewissen Gegenwind durch die Zinspolitik. Die Europäische Zentralbank erhöht ja ebenfalls ihre Zinsen und wird wahrscheinlich in den leicht restriktiven Bereich gehen. Aber wichtiger für uns ist, dass die Binnennachfrage eher stärker werden dürfte, gerade bei Dienstleistungen. Die Inflation lässt ja nach. Die Preise sind zwar hoch, für Energie und Nahrungsmittel vor allen Dingen, auch für einige Dienstleistungen, aber sie steigen nur noch langsam weiter. Bei uns in der Eurozone, in Deutschland, dürfte es ab Sommer soweit sein, dass die Einkommen stärker steigen als die Preise, dass also die Kaufkraft der Verbraucher, der Menschen wieder zunimmt. Und ich denke, sie werden dann auch wieder mehr Geld ausgeben. Dazu kommt, dass der Staat ja auch seine Ausgaben gerade bei Investitionen erhöhen möchte, in Deutschland und Europa. Also auch staatliche Investitionen dürften die Konjunktur stützen. Und auf Dauer nehme ich an, dass auch die Unternehmen mehr investieren möchten. Sie müssen sich halt anpassen an eine Lage, in der Arbeitskräfte knapp sind. Das heißt, mehr Ausgaben, sei es für Maschinen, sei es zum Teil auch für künstliche Intelligenz, also für all das, wodurch man knappe Arbeitnehmer ersetzen kann. Zudem kommen Investitionen in die Energieeffizienz und in das Neuausrichten der Lieferketten. Also eigentlich dürfte die Binnennachfrage im weiteren Jahresverlauf stärker werden in Deutschland und Europa. Und das dürfte den Gegenwind aus den USA und von der Zinsseite ausgleichen, sodass für dieses Jahr doch ein gewisses Wachstum herauskommt.
Die Inflation bleibt weiterhin hoch, auch wenn sie ihren Höhepunkt überschritten hat. Auch der Lohndruck nimmt offenbar weiter zu. Du hast gerade schon erwähnt, deine Erwartungen, dass die Löhne stärker steigen als die Preise. Was erwartest du von der EZB? Wie weit wird sie ihre Zinsen noch anheben?
Nun, anders als die US-Notenbank ist die Europäische Zentralbank wohl noch nicht am Zinsgipfel angekommen. Sie ist ja auch nicht bei 5,25 wie die US-Notenbank jetzt. Sie wird vermutlich ihre Zinsen weiter anheben auf etwa 3,75, also knapp 4% beim Einlagensatz, der auch den Geldmarktsatz, also den letztlich für den Finanzmarkt relevanten Zinssatz, mitbestimmt. Und da wird sie dann vermutlich für einige Zeit bleiben. Weil bei uns der hausgemachte Inflationsdruck wesentlich geringer ist als in den USA, wird der Zinsgipfel der EZB eben auch deutlich unter dem Zinsgipfel der US-Fed liegen, auch wenn der Zinsgipfel bei uns in Europa halt noch nicht ganz in Sicht ist.
Zum Abschluss die Frage, wie könnte es 2024 aussehen? Wird die EZB dann der Fed folgen und ihre Leitzinsen wieder senken?
Da erwarte ich, dass wir tatsächlich einen großen transatlantischen Unterschied bekommen. In den USA rechnen wir damit, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr dann wieder auf zum Schluss 3,5% mit ihren Zinsen zurückgeht, um nach der leichten US-Rezession die Konjunktur zu stützen. Gerade im Wahljahr dürfte das dort auch politisch sehr gerne gesehen werden. Die Europäische Zentralbank wird aber wahrscheinlich ihre Zinsen im kommenden Jahr etwa konstant halten. Die Inflation geht zwar zurück, aber ich nehme nicht an, dass sie ganz auf die 2% zurückgehen wird, die die Europäische Zentralbank ja als Ziel verfolgt. Gerade der Lohndruck dürfte dafür sorgen, dass wir besonders bei Dienstleistungen durchaus weiterhin Preisanstiege bekommen. Dienstleistungen sind ja oftmals recht arbeitsintensiv. Preisanstiege, die dann dazu führen, dass die Inflation sich dann auch im weiteren Verlauf des kommenden Jahres eher bei 2,5% statt bei 2% einpendelt. Und dann dürften die sogenannten Falken bei der Europäischen Zentralbank sagen, ja, die US-Notenbank senkt die Zinsen. Normalerweise als EZB folgen wir auch in etwa dem globalen Trend. Wenn die Zinsen sinken, sind wir auch mit dabei, normalerweise. Aber in diesem Fall, weil wir unser Inflationsziel halt nicht erreichen, sollten wir das nicht tun. Ich denke also, dass die EZB im kommenden Jahr ihre Zinsen weitgehend konstant hält und dass damit Ende 2024 sowohl die Leitzinsen in den USA als auch der Europäischen Zentralbank so etwa bei 3,5%, bei der EZB vielleicht sogar bei 3,75% liegen. Kurz gesagt, wir rechnen mit einer weitgehenden Zinskonvergenz zwischen den beiden Seiten des Atlantiks. Bei einem abnehmenden und dann verschwindenden Zinsabstand zwischen den USA und der Eurozone heißt das dann wohl auch, dass der Euro weiter Aufwärtspotenzial hat oder anders gesagt, dass die immer noch ausgeprägte Überbewertung des US-Dollars weiter abnimmt. Ich halte 1,30 für Dollar-Euro für den etwa fairen Wert. Ich denke, dass wir dann Ende des Jahres 2023 bei 1,15 und Ende 2024 bei 1,20 gelandet sein könnten.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche sprechen wir im Rahmen des Anlegerspezials mit Javier Garcia, dem leitenden Portfolio-Manager für unseren Emerging Asia Focus Fund, über seine aktuellen Einschätzungen zu den asiatischen Schwellenländern und Aktienmärkten. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.